Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Früher wohnten die gut Situierten eher am grünen Rand der Stadt und die Ärmeren mittendrin. Das hat sich inzwischen in vielen Städten regelrecht umgekehrt. Eines aber ist geblieben und hat sich an vielen Orten auch noch verschärft. In fast jeder deutschen Stadt gibt es Viertel, da konzentriert sich die Armut und die soziale Mischung nimmt ab. Das hat Folgen, die Reinhold Sackmann, Inhaber des Lehrstuhls für Soziologie, insbesondere Sozialstrukturanalyse moderner Gesellschaften, an der Universität Halle-Wittenberg untersucht hat. Und er hält die Probleme, die wir damit haben und die daraus entstehen, auch durchaus für lösbar. Und über mögliche Lösungen wollen wir jetzt mit ihm reden. Schönen guten Morgen, Herr Sackmann.
Guten Morgen, Herr Kastel.
Erstmal ganz kurz skizziert, was könnte denn diese soziale Trennung verhindern oder sogar in einigen Fällen wieder rückgängig machen?
Ja, das Eigenartige ist ja, dass die Konzentration von Armut in den letzten Jahren zugenommen hat, weil wir es behördlich produzieren. Die Regelung der Wohnungspolitik zur Ersetzung der Kosten der Unterkunft, wie das so schön heißt, amtlich, sehen vor, dass wir arme Leute, die diese Unterstützung haben, zwingen, in die ärmsten Stadtteile zu ziehen. Das hat zu einer extremen Konzentration von Armut in deutschen Großstädten geführt, insbesondere in ostdeutschen Großstädten. Und ein wichtiger Ansatz wäre, hier Höchstgrenzen einzusetzen. Von Armutskonzentration ein Wert wäre so 50% von Armut in einem bestimmten Stadtteil als Höchstgrenze zu setzen, also 50% SGB II Empfänger maximal, weil das die Konzentration zumindest im Zugang mindern würde.
Ah, 50% kommt mir schon relativ viel vor. Ist es denn tatsächlich so, dass wir einen solchen und einen höheren Anteil schon in relativ vielen Städten in einzelnen Gebieten haben?
Wir haben in einzelnen Stadtteilen inzwischen Konzentrationen von 70% der Kinder, die SGB-II-Empfänger sind. Das sind extreme Werte. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass Werte über 30% bereits negative Folgen haben für die Kinder. Ein Wert von 50% wäre etwas, wo man zumindest einsteigen würde in die Bekämpfung dieser negativen Folgen und zumindest das Anwachsen des Problems bremsen würde. Und wenn man dann mehr Erfahrungen mit dem Instrument hat, kann man das langsam auch weiter ausbauen, denke ich mir.
Aber das würde ja bedeuten, wenn man feststellt, ein festgesetzter Wert von zum Beispiel 50% oder wie viel auch immer wird überschritten, dann müsste es man es ja Menschen ermöglichen, in anderen Gegenden zu wohnen, was aber auch bedeuten würde, man müsste ihnen ja mehr Geld zahlen, weil es in anderen Gegenden eventuell teurer ist.
Das ist richtig. Also die Kosten würden dadurch ansteigen. Es sind keine Extremkostensteigerungen, weil man natürlich nicht die Mieten jetzt im Villenviertel zahlen würde, sondern das wäre halt, man wäre in der nächsten Kategorie sozusagen des Stadtviertels, wo die Mieten etwas höher sind. Aber man muss andererseits sagen, dass die bisherigen Formen, wie das passiert, natürlich auch langfristig negative Folgen haben, die auch Kosten produzieren. Wenn ich Kinder im Kindergarten habe oder in der Grundschule habe, wo sozusagen fast alle in einer Armutslage sind, dann erzieht man sich natürlich auch wechselseitig und lernt relativ früh, dass sich Leistung nicht lohnt, dass bestimmte Verhaltensweisen eigentlich normal sind, die wir sonst in der Gesellschaft nicht für normal ansehen würden und so weiter und so fort, was die Lebenswege der Kinder nicht nur kurzfristig beeinträchtigt, sondern natürlich auch langfristig prägt. Und das ist für eine Gesellschaft nicht gut.
Ich denke aber gerade über Fragen der Gerechtigkeit nach. Wenn wir jetzt, ich erfinde jetzt bewusst was, um nicht eine bestimmte Stadt in irgendeiner Form zu diskriminieren. Nachher schreibt uns da wieder der Bürgermeister oder sowas. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben Neustadt, Neustadt Nord und Neustadt Süd. Süd ist teuer und schön, Nord ist gut und dazwischen ist das, was Sie beschrieben haben, das etwas Bessere. Das würde ja bedeuten, dass ein Amt entscheidet, welcher also Hartz-IV-Empfänger in Neustadt Nord wohnen darf und welcher so ein bisschen in den besseren Vierteln. Ich meine, das ist doch eine Frage der Gerechtigkeit, wenn ich trotzdem zum Beispiel gezwungen wäre, im schlechtesten und ärmsten Viertel zu wohnen und jemand, den ich kenne, ist knapp schon in der Gruppe derjenigen, die das etwas Bessere bezahlt bekommen.
Naja, das Amt greift ja momentan ein. Das Amt zwingt, die Leute umzuziehen in Gegenden, wo die Mieten niedriger sind. Wenn sie in einem Mietverhältnis sind, das quasi über der Vergleichsmiete liegt, die herangenommen wird, dann werden die Leute gezwungen, umzuziehen. Das produziert jede Menge Rechtsstreite. Wir haben Sozialgerichte, die überschwappen mit Klagen in dieser Art. Und die Begrenzung des Zuzugs in diese Viertel, die sozusagen drohen umzukippen, hat vor allem auch eine Signalwirkung. Die Signalwirkung ist nicht nur sozusagen an das Viertel, das jetzt versucht wird, es zu stabilisieren, auch wieder eine positive Entwicklung in Gang zu setzen. Es hat auch eine Signalwirkung für Vermieter. Wir haben inzwischen die Verhältnisse, dass sich einzelne Vermieter auch, nachdem die Kosten der Unterkunftsregelungen 2005 so geregelt worden sind, dass nicht mehr die Mieter sozusagen die Miete überweisen, sondern das Amt direkt, dass sich einzelne Vermieter darauf spezialisieren, nur mehr Wohnungen für dieses unterste Segment anzubieten. Das sind häufig unsanierte Wohnungen, die man sonst auf dem freien Markt nicht mehr vermietet bekommen würden und die sehr gut davon leben, dass hier sozusagen automatisch Mietzahlungen erfolgen für schlechte Wohnungen. Wenn dieser Mittelzufluss nicht mehr funktioniert, dann werden diese Vermieter auch ihre Strategie ändern.
Aber könnte es nicht nur in solchen Extremfällen, wie Sie das gerade beschrieben haben, auch passieren? Es gibt ja nicht nur München, Berlin und viele andere Städte, in denen Wohnungsknappheit herrscht. Es gibt ja auch ein paar andere und es kann sich außerdem auch alles wieder ganz anders entwickeln. Wenn jetzt auf diese Art und Weise ein Amt zum Beispiel sagt, wir wollen dafür sorgen, dass in Viertel X nicht mehr als 50% Sozialhilfeempfänger leben, dann kann man mit dem, was Sie beschrieben haben, sicherlich dafür sorgen, dass die anderen woanders wohnen. Aber das heißt ja nicht, dass die Besserverdienenden dann freiwillig in dieses Viertel ziehen, wenn das Wohnungsangebot sie nicht dazu zwingt. Dann haben Sie ja die soziale Durchmischung immer noch nicht.
Die soziale Durchmischung ist ja kein Ideal für sich, dass das per se schon ein Ziel wäre. Die Sache ist eher, dass wir die Extreme verhindern müssen, also extreme Armutskonzentration zum Beispiel. Und wir kennen viele Beispiele eigentlich von Stadtvierteln, die sich in solchen Situationen dann entscheiden müssen. Eine Möglichkeit von der Richtung her, wenn ich ein unsaniertes Gebäude habe, ist, dass die Gebäude abgerissen werden. So. Eine Reihe von Stadtteilen gehabt, wo sozusagen über diese neuen Regelungen Abrisspläne nicht realisiert worden sind, weil es diese Spezialisten an Vermietern gab, die von diesen unsanierten Gebäuden leben. Und die andere Richtung wäre natürlich, dass auch Vermieter die Entscheidung treffen können, zu sanieren oder dass neue Wohnanlagen gebaut werden, die ein anderes Publikum ansprechen und so weiter und so fort. Wir haben eine Reihe von Stadtteilen, die solche Aufwertungsprozesse auch durchlaufen haben, auch erfolgreich durchlaufen haben.
Reinhard Sackmann, Soziologe an der Universität Halle-Wittenberg, über Möglichkeiten zumindest das Problem einer extremen Konzentration von Armut in gewissen Vierteln zu reduzieren und etwas dagegen zu tun. Herr Sackmann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke sehr. Tschüss.
Tschüss.